Habt ihr euch mal gefragt, was für eine Ehe Dornröschen und ihr Königssohn zusammen hatten? Der Königssohn, der sie aus ihrem Zauberschlaf mit deinem Kuss erweckt hat. Wie sah es eigentlich aus, vergnügt zusammen bis an ihr Ende zu leben? Wie vergnügt waren sie eigentlich die ganze Zeit? Kam es nicht vielleicht irgendwann dazu, dass die beiden heftig miteinander stritten? Wegen den Kindern, wegen der Steuern, wegen der Außenpolitik, was weiß ich. Und sich fragen mussten, ob sie wirklich füreinander geschaffen waren. Von sowas zu lesen, würde das Märchen verderben, gebe ich zu. Das Happy End, das ist der Punkt bei so einem Märchen, bei den beliebtesten Märchen. Aber die Bibel und ihre Geschichten, das sind keine Märchen. Und im Buch Nehemia sind wir schon letzte Woche in Kapitel 12, an das Happy End angelangt. Aber es gibt noch ein Kapitel in diesem Buch. Das Volk feierte ganz fröhlich, wie die Stadt erneuert wurde, wieder aufgebaut wurde, geheiligt wurde. Es war so viel verwirklicht worden von Gottes Zwecken, von Gottes Zielen und Plänen für sein Volk. Aber es gibt noch ein Kapitel. Doch gerade darin, dass es in der Bibel so ist, da werden wir auch Trost und Ermutigung für das echte Leben finden, weil das echte Leben eben so ist. Dieser Nehemia, der in der ersten Person schreibt, in diesem Kapitel, der hatte inzwischen 12 Jahre seines Lebens in diese Stadt Jerusalem investiert. Er hatte nicht nur die einzige Heimat verlassen, die er kannte, sondern auch eine wirklich glänzende politische Karriere beiseite gelegt, um das zu tun. In der Provinz Juda, als Dank, erwarteten ihn Spott und Verleumdung, sogar Kriegsdrohungen und Attentatsversuche durch die Machthaber der Region. Nehemia wusste immer wieder eingreifen, um die Ärmeren unter seinem Volk vor der Habgier der eigenen Landsleute zu schützen. Und vorbildlich hat er selbst auf das Gehalt verzichtet, das ihm als Statthalter zustand. Aber dafür hat er wirklich was geleistet. In unter 2 Monaten konnten die Stadtmauer wiedergebaut und eingeweiht werden. Und das führte wiederum zu einer Art Erweckung unter dem Volk, zu einer neuen Freude an ihrem Gott. Es war ganz wie die Hochzeit zum Schluss eines beliebten Märchens. Aber für den Nehemia gibt es zumindest zunächst kein "und sie lebten glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage". Seine Dienstzeit als Statthalter musste irgendwann nämlich zu Ende gehen. Er musste zurück nach Persien reisen und wie früher dort im Königshof dienen. Nach einiger Zeit, Vers 6, wir wissen nicht genau wie lange, darf er dann eine zweite Dienstzeit anfangen. Und er kommt wieder nach Judäa, in diese heilige Stadt Jerusalem, und was findet er? Was findet er dort? Diese letzte Phase seiner Karriere scheint nur aus Skandalen und Krisen zu bestehen. Situationen, die Nehemia wieder in Ordnung bringen muss. Es ist fast, als ob er gar nicht da gewesen wäre, die letzten 12 Jahre davor. Hat seine harte Arbeit und sein selbstloser Dienst und seine treue Leiterschaft wirklich was in Judäa gebracht? Muss er sich fragen, war es im Endeffekt alles zwecklos? Ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass dieses Buch mit diesen Geschichten endet. Es sagt uns etwas Wichtiges und Wahres über das Leben, sogar das Leben mit Gott unterwegs in dieser Welt. Die größten Erfolge, die größten Siege, die wir erleben, die sind nicht die ganze Geschichte, Und in der Tat wird man in diesem Leben, egal wie fromm, egal wie gottesfürchtig man lebt, irgendwann mit Enttäuschung, mit schwerer Enttäuschung konfrontiert. Es ist vielleicht das Schwierigste, was es für einen Christ gibt, dieses Gefühl zu haben: Ich habe Gott gehorcht. Ich habe meinen Auftrag erfüllt, so gut ich konnte. Ich habe Gutes getan in dieser Welt. Aber ich frage mich, ob nicht alles umsonst war. Ich denke, der eine oder andere von euch kennt das Gefühl. Was tun, wenn es uns so geht? Was tun? Wir wollen diese Frage zu diesem Text bringen. Wie reagiert Nehemia auf diese Realität? Wie handelt er? Wie redet er? Wie betet er in dieser Zeit? Was für eine Einstellung hat der Nehemia angesichts der Schwierigkeiten und Enttäuschungen in dieser zweiten Dienstzeit in Judäa? Erstens, wie handelt Nehemia? In einem Wort würde ich sagen, er handelt beschlossen. Schon klar, oder? Er verhandelt nicht. Er wartet nicht ab, zu schauen, was gehen wird. Eine Kammer auf der Tempelanlage wurde einem seiner Feinde geschenkt. Und zwar einem Ammoniter aus einem Volk, das unter dem Gesetz Gottes von der Versammlung Israels ausgeschlossen war. Das geht gar nicht. Das entdeckt man gleich beim Studium des Gesetzes in den ersten drei Versen. Und Nehemia beendet diesen Missbrauch von dem Tempel sofort, ohne Wenn und Aber. Raus mit Tobias Zeug, rein mit den Tempelvorräten, die eigentlich in diese Kammer gehören. Erledigt. Er sorgt ohne Verzögerung dafür, dass die Leviten versorgt werden, Versen 12 und 13, sodass sie dann tatsächlich in Jerusalem wohnen und ihren Dienst verrichten können, wie sie es eigentlich sollen. Nehemia ergreift sofort ganz strenge Sicherheitsmaßnahmen, um den Sabbat heilig zu halten, sehen wir in Versen 19 bis 22. Am Ende der Woche, am Ende jeder Woche, wird ab sofort die Stadt dicht gemacht. Mit professionellen Wachen an den Toren. Und wer da trotzdem draußen auf eine Gelegenheit wartet, dass er irgendwie am Sabbat Geschäfte führen darf, der wird mit Gewalt bedroht. Beschlossen. Er verbietet Mischehen, die eine neue Generation zur Welt bringt, die von dem Gott Israels und seinem Bund nichts kennt. Versen 23 und 24. Und wer sich schuldig gemacht hat, indem er so eine Ehe eingegangen ist, der kommt vor Gericht, wo es heißt in Vers 25, ich stritt mit ihnen. Das bedeutet wirklich Anklage zu erheben. Und der Schuldige wird einer demütigenden Strafe ausgesetzt. Sogar ein Nachkomme vom alten Hohenpriester, der in eine wichtige, aber mit Nehemia verfeindete Familie eingeheiratet hat, der wird verbannt, wahrscheinlich mindestens aus der Stadt Jerusalem. Vers 28. Nehemia ist angesichts dieser Enttäuschung trotzdem beschlossen. Und er ist auch mutig. Wie kam es eigentlich zu diesen Missständen? Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, können wir das tatsächlich nachvollziehen? Dieser Tobia in Vers 4 und Sanballat in Vers 28, denen sind wir zuvor im Buch Nehemia mal begegnet. Das sind einerseits Erzfeinde Nehemias, die wollten sogar Krieg gegen Jerusalem führen, um Nehemia von seiner Aufgabe abzuhalten. Kapitel 4. Sie haben mehrfach versucht, Nehemia in eine tödliche Falle zu locken. Kapitel 6 könnt ihr drüber lesen. Und jetzt wissen wir, dass beide Männer, die die Macht hatten, all das zu tun, durch strategische Ehebündnisse Einfluss in Judäa gewonnen haben, in Jerusalem selbst, während Nehemia dann weg war. Das sind gefährliche Feinde und es ist tatsächlich politisch riskant, ihnen zu trotzen. Das wollten die Priester und die Leviten und die normalen Juden nicht tun. Aber Nehemia zögert nicht, ist mutig. Auch dieses Durchsetzen von dem Sabbatgesetz, das braucht Mut von Nehemias Seite. Es ist schlecht fürs Business, wenn man den Sabbat einhält. Die wirtschaftliche Entwicklung Jerusalems wird beeinträchtigt. Wohlbemerkt, Nehemia muss zunächst seine eigenen Diener als Wächter einsetzen. Den Job will sonst keiner, bis die Leviten wieder eingesetzt werden. Was die Mischehen betrifft, damals waren in der Regel die Gründe zur Partnerwahl ein bisschen praktischer als heute. Es war oft die Entscheidung der Eltern für ihre Kinder. Dass die Juden bereit waren, ihre Kinder mit den Nachbarvölkern zu verheiraten, was hat das bedeutet in der Zeit? Ziemlich genau wie heute. Toleranz und Weltoffenheit. Und das waren nicht nur irgendwelche positive Eigenschaften, das waren politisch relevante Eigenschaften. Die entsprachen den Werten von dem Persischen Reich, unter dessen Herrschaft sie lebten. Das Persische Reich wollte Einheit unter den vielen Völkergruppen, die als Teil dieser Weltordnung lebten. Es konnte durchaus politisch gefährlich sein, diese Mischehen zu verbieten. Völlig abgesehen davon, dass das innerhalb von Juda selbst keine besonders beliebte Politik war. Es brauchte Mut. Also was macht Nehemia so beschlossen und mutig? Ist das einfach so seine Persönlichkeit? Vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun. Aber was ihn da treibt, ist die Tatsache, dass er nicht vergessen hat. Was hat er nicht vergessen? Erstens hat er Gottes Wort nicht vergessen. Alles, was er und sein Volk aus den Schriften von Mose und den Propheten gelernt hat, das hat er nicht vergessen. Ich sage gleich mehr dazu. Aber zweitens hat er nicht vergessen, was er und sein Volk in der jüngeren Vergangenheit, sogar zu seinen Lebzeiten, mit Gott erlebt haben. Er weiß, wie Gott seine Verheißungen von hunderten Jahren früher erfüllt hat und das Volk aus Babylon zurück in die Heimat gebracht hat, die sie seit 70 Jahren nicht mehr gesehen hatten. Nehemia weiß, wie Gott die Umkehr und den Gehorsam von dem Volk in den letzten Jahren belohnt hat, vergolten hat, mit Erfolg und mit Segen. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie die Mauern Jerusalems sozusagen auferstanden aus den Toten. Nehemia darf in einem Tempel anbeten, der 70 Jahre lang in Trümmern lag. Er weiß, was Gott getan hat und er weiß, was sein Volk getan und gesagt hat. Er weiß, dass sein Volk sich zu genau diesem Gehorsam durch einen heiligen Eid verpflichtet hat. Könnt ihr am Ende von Kapitel 10 drüber lesen. Das Volk hat ganz wörtlich versprochen, sich nicht mit den Heidenvölkern zu verheiraten, die Heiligkeit des Sabbattages zu beschützen, für den Unterhalt der Leviten zu sorgen und das Haus Gottes nicht im Stich zu lassen. Ganz wörtlich. Und das alles, das Wort Gottes, die Taten Gottes, die Erlebnisse von Gottes Volk, das gibt Nehemia Vollmacht. Nicht nur die Vollmacht, die er von dem König Persiens hat, die ist wirklich und die ist wichtig, sondern er hat eine Vollmacht von Gott selbst, auch von seinem Volk selbst, so zu handeln, wie er es tut. Das ist ein Wort für uns. Das ist ein Wort für jeden von uns, der mit Enttäuschung zu kämpfen hast. Was habe ich schon mal von Gott erlebt? Was weiß ich, was er in meiner Vergangenheit schon getan hat? Welche Gnade, welchen Segen kenne ich persönlich von diesem Gott? Nicht nur aus der Bibel. Was weiß ich darüber, was Gott von mir will, egal wie es mir geht? Was habe ich Gott mal versprochen? Auf keinen Fall dürfen wir die Antworten auf diese Fragen vergessen. Und wenn wir sie nicht vergessen, verleiht das uns Vollmacht zu handeln, wie wir es müssen. Die Ergebnisse, egal wie gut oder schlecht, von unserem Dienst für Gott, die ändern von diesen Tatsachen gar nichts. Häufig, weiß nicht, wie es euch geht, mir geht's genauso. Ich weiß tatsächlich, was richtig ist. Das ist nicht mein Problem. Ich kämpfe damit, dass bei mir der Wille fehlt, das zu tun. Der Wille kommt von dieser Erkenntnis. Im Jahr 2000 wurde ein britischer Motivationsposter aus den ersten Monaten des Zweiten Weltkrieges wiederentdeckt. Und versprochen, ihr habt das schon mal gesehen. Da steht der Slogan, keep calm and carry on. Ja, also ruhig bleiben und weitermachen, hieß es. Und dieser Poster und so 1000 Parodien davon, die wurden in der Pandemie der letzten Jahre besonders beliebt. Okay, Nehemia als ruhig zu beschreiben, das ist wohl ein bisschen daneben. Zugegeben. Aber er ändert seinen Kurs nicht. Er macht weiter. Im Angesicht der Enttäuschung, des Scheiterns, des Verlusts ist das das Wort Gottes an uns. Mach weiter. Mach weiter. Oder in biblischer Sprache, sei getrost und unverzagt. Sei stark und mutig, weil du das Wichtigste nicht vergisst. So handelt Nehemia, beschlossen, mutig. Wie redet er? Er handelt nicht nur, er spricht immer wieder die ganze Zeit. Und das ist nicht unwichtig. Es ist genauso wichtig wie die Action. Nehemia gibt sich nicht zufrieden, als einziger Gerechter dazustehen. Selbstzufrieden, weil er, wenigstens er, das Richtige tut. Auch wenn das Volk leider den Bach runtergeht. Nein, das Volk, so dumm und nachlässig es ist, das ist ihm nicht egal. Er redet die Wahrheit. Er ruft seine Landsleute immer wieder zurück zu ihrem früheren Gehorsam. Nehemia hat die Geschichte seines Volkes, er hat die Wege seines Gottes nicht vergessen und er lässt auch nicht zu, dass die Juden das vergessen. Sogar seine Frage in Vers 11, da heißt es, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Das ist nicht nur rhetorisch. Ganz gewiss geht es nicht darum, dass er sich informieren lassen möchte. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Vorsteher, die Leute, die er gerade anspricht, nur wenige Jahre davor sich mit genau diesen Worten verpflichtet haben, wir wollen das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Und sie sollen sich schämen, weil sie die Worte aus ihrem eigenen Mund schon vergessen und gebrochen haben. Aber Nehemia ruft nicht nur ihre Worte zurück in Erinnerung, sondern vor allem das Wort Gottes. Es war gerade damals, früher, wegen Sabbatentheiligung, dass Gott die Stadt ursprünglich gerichtet und hat zerstören lassen. Ihr könnt darüber zum Beispiel in Jeremia Kapitel 17 lesen. Da steht ein Prophetenwort, das schon einmal in Erfüllung gegangen ist. denken die Juden, dass es nicht wieder geschehen kann, nur weil ein paar hundert Jahre vergangen sind. Nein, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Sowohl die wunderbaren Verheißungen, wie auch die furchtbaren Versprechen von Gericht. Aber es ist das Beispiel vom König Salomo in den Versen 25 bis 27, das besonders zeigt, worum es Nehemia wirklich geht. Warum verbietet Nehemia diese Mischehe? Ist er einfach xenophob? Ist er einfach ein Rassist? Ist er ein nationalistischer Fanatiker? Ich glaube nicht. Nein, es ging in Gottes Gesetz bei diesem Verbot von Mischehen nie um ethnische Reinheit. Es ging um den religiösen Einfluss, den nichtgläubige Ehepartner üben. Immer. Und selbst Salomo, der weise und mächtige und gesegnete König, er war davon nicht ausgeschlossen, nicht immun. Was glauben Nehemias Landsleute, was heute passieren wird, wenn sie den Kurs nehmen, wie Salomo damals? Die Geschichte des Volkes, die allen bekannt ist, die zeigt, dass hinter Gottes Geboten immer ganz gute Gründe stehen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und es geht Nehemia darum, das Volk nicht nur dazu zu zwingen, gehorsam zu sein, sondern sie zu überzeugen, dass sie das zu tun haben. Und ihr Lieben, auch für uns heute, gerade mitten in einer Phase der Enttäuschung, ist es so schwierig, auf eine heilsame Art und Weise zu reden. Manche kennen das. Es ist viel, viel leichter, die Gedanken, die Gefühle einfach zu äußern. Die sagen, es läuft nicht, es hilft nicht, es bringt nichts. Aber reden, wie Gott es von uns will, das heißt, die Menschen, für die wir Verantwortung tragen, nicht abzuschreiben, nicht aufzugeben. Weil es sind so häufig nicht nur die Umstände, die wir nicht kontrollieren können, die uns enttäuschen, oder? Es sind die Menschen, die uns zutiefst enttäuschen. Aber wie Nehemia dürfen wir nicht aufhören mit diesem Versuch, die Menschen um uns herum mit der Wahrheit zu erreichen und sie von der Wahrheit zu überzeugen. Und dabei ist es unglaublich wichtig, dass unsere Worte nicht nur unsere eigene Meinung widerspiegeln, sondern das, was Gott sagt. Wollen wir Nehemias Beispiel folgen, dürfen wir nicht einfach das zum Ausdruck bringen, wie wir uns gerade fühlen. Wir müssen das sagen, das sprechen, was Gott geboten oder versprochen hat. Das, was wirklich wahr ist. Und gleichzeitig dürfen wir, das sehen wir am Beispiel von Nehemia, da dürfen wir ganz ehrlich darüber sein, wie es uns geht in diesen Zeiten der Enttäuschung. Wir müssen nichts beschönigen. Und das macht der Nehemia definitiv nicht. Und genau das kann ein unglaublich starkes Zeugnis sein, wenn man an uns merkt, dass wir Gott mehr glauben als unseren eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen. Dass wir weitermachen, dass wir weitersprechen in seinem Auftrag. Zu guter Letzt handelt Nehemia nicht nur, er redet nicht nur, er betet. Er betet in diesem Text, in diesen Erinnerungen, die er aufgeschrieben haben, die zum Teil der Heiligen Schrift wurden. Und jetzt mal eine Frage für euch. Wie klingen für euch Nehemias Gebete, die er hier spricht, in Versen 14 und 22, 29 und 31? Es heißt viermal in diesen Gebeten, gedenke, o Gott, gedenke. Dreimal, gedenke mir dessen, was ich für dich getan habe. Und einmal, gedenke an die, das heißt an die korrupten Priester. Es klingt vielleicht nicht unbedingt gerade demütig oder gnädig von Nehemias Seite. Vielleicht vielmehr so ein bisschen danach, Herr, belohne mich für meine guten Taten und bestrafe die für ihre schlechten Taten. Ich schätze mal, die meisten von euch würden lieber nicht diese Gebete auf die eigene Zunge nehmen. Es klingt danach, als ob Nehemia etwas von Gott fordern würde. Als ob er denkt, er hätte etwas von Gott verdient. Vielleicht ist Nehemia weniger beschlossen und mutig als arrogant und eingebildet. Aber das wäre eine Fehleinschätzung von diesem Mann. Nehemias Gebete, sie zeigen wirklich den wichtigsten Aspekt seiner Einstellung. Dieser Einstellung, die es ihm ermöglicht hat, mit der Enttäuschung seiner letzten Jahre in Jerusalem klarzukommen. Was macht er? Was macht Nehemia mit diesen Gebeten? Er zeigt, dass ihm bewusst ist, dass er vor Gott lebt. Das in erster Linie. Was Nehemia macht, das kann jeder sehen. Wie er redet, kann jeder hören. Aber es sind nicht nur seine Mitmenschen, mit denen er zu tun hat. Was er sagt und macht, das tut er vor Gott. In seiner Gegenwart, das ist ihm zutiefst bewusst. Und diese Tatsache, zeigt Nehemia durch seine Gebete, ist für ihn alles entscheidend. Er weiß nämlich, dass er selbst gar nichts permanent verändern kann. Er kann es nicht. Heute wird vielleicht diese Tempelkammer aufgeräumt und gereinigt. Heute wird der Sabbat geheiligt. Heute werden Mischehen verboten, aber wie wird es morgen sein? Irgendwann hat auch diese zweite Dienstzeit ein Ende, spätestens wenn Nehemia selbst stirbt. Und was dann? Was wird aus all dieser harten Arbeit? Gedenke mir dessen, wenn Nehemia so betet. Das bedeutet für ihn nicht, belohne mich, sondern Herr, ich habe versucht, deinen Willen zu tun, aber du weißt, ich bin nur ein Mensch. Nur du kannst deinen Willen geschehen lassen. Herr, dein Wille geschehe. Und dennoch müssen wir sagen, Nehemia erwartet ganz klar, dass Gott Gutes mit Gutem vergilt. Es ist unmöglich, dass ein Mensch etwas von Gott verdient. Sagen wir ganz klar, Gott braucht uns nicht. Gott braucht unsere Werke nicht. Aber Nehemia erwähnt ganz unverschämt seine Wohltaten in Vers 14. Er bittet darum, dass Gott ihn verschont angesichts dieser Taten. Er bittet darum, dass Gott ihm Gutes tut. Weil Nehemia ein wundervolles Geheimnis begreift. Gott braucht zwar nichts von uns, aber er liebt uns und er liebt auch, was wir für ihn machen. Er bindet sich an uns. Er verspricht immer wieder, unsere Werke mit Segen zu vergelten, der unendlich viel mehr wert ist, als die Werke es sind. Nehemia weiß, dass seine Taten nicht ohne Fehler sind. Und auch wenn sie ohne Fehler wären, wären sie vergänglich. Aber Gott wird diese fehlerhaften, vergänglichen Werke nicht vergessen. Das wird er nicht. Auch wenn Nehemia selbst schon längst verstorben ist und von der ganzen Welt vergessen. Alles, was Nehemia für sein Volk getan hat, das war ein Ausdruck von seinem Glauben, von seiner Hoffnung, dass Gott so ist und dass deshalb nichts, was er für seinen Gott tut, verloren geht. Nichts gerät in Vergessenheit. Nichts kann umsonst sein. So bittet Nehemia um die Gnade und die Gerechtigkeit, die er selbst nicht herbeiführen kann. Für sich bittet er um Gottes Gnade, um die Vergebung seiner Sünden. Vers 14, verschone mich. Für sein Volk bittet er, dass Gott ihrer Ungerechtigkeit und Undankbarkeit und Treuelosigkeit ein Ende macht. Irgendwann. Sodass sie nicht auf ewig so bleiben, wie sie sind. So enttäuschend. Nehemia kann selbst, er hat wirklich Vollmacht. Er kann Übeltäter bestrafen und wegjagen. Er kann die Tempeldienste richtig verordnen und für die Vorräte sorgen. Aber er kann dem Bösen kein Ende machen. Er kann kein neues Herz in seinem Volk schaffen, damit sie selbst aus Liebe und Dankbarkeit zu Gott gehorsam leben. Das kann er nicht und das erkennt er. Aber er vertraut sich und sein Volk und seine Zukunft dem Gott an, der das kann. Wie können wir hier und jetzt, so ungefähr 2400 Jahre später, auf unsere Enttäuschungen, auf gescheiterte Ehen, auf Kinder, die den Glauben ablehnen, auf Gemeinden, die sich auflösen, oder das Evangelium verlieren, auf eine Welt, in der wirklich gar nichts Bestand hat. Wie können wir auf diese Weise reagieren? Wie können wir beschlossen mutig handeln? Wie können wir die Wahrheit reden und hoffnungsvoll beten? Wie Nehemia müssen wir gestehen, wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen den Geist, der bereits in Nehemia am Werk war, aber vielmehr 400 Jahre später. In Jesus Christus von Nazareth. Und genau diesen Geist, und das ist die gute Nachricht, diesen Geist verspricht Gott einem jeden, der an Jesus Christus glaubt. Jesus war der Gerechte schlechthin, der den Willen Gottes immer unfehlbar getan hat. Aber er war auch der Mann der Schmerzen, der wirklich erleben musste am eigenen Leib, wie das beste Leben auf dieser Welt enden muss. Jesu Überlieferung, sein Tod, das war die ultimative Enttäuschung. Das war seine Belohnung für 30 Jahre perfekten Dienst im Auftrag Gottes. Das war der Moment am Kreuz, zu dem er mit absolutem Recht fragen konnte, wozu das Ganze. Aber Jesus handelte beschlossen und mutig, gerade auf die Art und Weise, die den Hass seiner Feinde erregt und tödlich gemacht hat. Und er ging dann ebenso beschlossen und mutig den Weg nach Golgatha. Und er redete immer nur die Wahrheit, warnende, aber auch tröstende Worte, sogar mit seinen letzten Atemzügen. Und Jesus betete wie Nehemia, aber noch besser. Er betete nicht nur, dass Gott seiner Wohltaten gedenken würde, ihm zu guten, sondern uns zu gut. Er betete, dass Gott seinen Mördern vergeben würde. Er betete, dass der Vater seine Jünger bewahren würde, dass unser Glaube nicht aufhören würde, dass er uns heiligen würde, dass wir in Christus und dem Vater eins würden und bei Jesus sein würden in seiner Herrlichkeit. Das hat er gebetet. Für dich, für mich. Und Gott hat ihn nicht vergessen, sondern geantwortet. Er weckte ihn von den Toten auf und erließ ihn den Geist Gottes über seine Jünger ausgießen. Das ist die Realität, in der wir leben. Wozu denn das Ganze? Dazu, dass wir diesen Jesus, diesen Retter, diesen Herrn erkennen, wie er ist. Also, egal wie es dir geht heute, egal mit welchen Enttäuschungen du konfrontiert bist, handle beschlossen und mutig, gerade da, wo es sich vergeblich anfühlt. Rede die Wahrheit, auch wenn du dich kaum davon überzeugt fühlst, und bete mit der Gewissheit, dass er dich nicht vergessen hat und nie vergessen wird. Dank sei ihm. Amen.